Ich habe ja das Privileg, dass ich seit einem halben Jahr jetzt, seit dem September, darf angestellt sein bei der Kirche, im Kinder- und Jugendbereich. Und ich kann euch sagen, also ich liebe meinen Job. Logisch gibt es auch schwierige Momente, aber mit den Teens unterwegs ist so richtig, richtig cool. Es gibt so viele coole, schöne, tiefe, aber auch lustige Momente. Es ist wirklich sehr, sehr cool. Und etwas anderes, was ich auch schätze, so mit Teens unterwegs ist, so die Jugendwörter kennenlernen. Das ist so ein Hobby, also ein Hobby. Ich habe das einfach richtig gern, so die neuen Trendwörter kennenlernen. Und ein Trendwort, das an mich angetragen wurde, ist schon ein bisschen länger her. Übrigens, bis ich die in meine Sprache integriere, sind sie schon wieder out und ein bisschen cringe, also peinlich. Aber das ist okay für mich. Ich tue trotzdem die neuen Wörter gerne kennenlernen. Und ein Wort, das an mich angetragen wurde, ist das Wort Macher. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört. Also ich habe etwas organisiert und nachher hat mir ein junger Erwachsener gesagt, also ich habe das gut gemacht anscheinend, Joel, du bist ein Macher. Oder ihr könnt zum Beispiel sagen, der Jugendleiter nachher, hey, ihr seid Macher. Ihr reisst etwas an, ihr macht etwas Gutes, ihr seid coole Leiter, das sind Macher. Ich glaube, ihr könnt euch mehr oder weniger so den Kontext vorstellen, wie dass man das Kompliment Macher benutzt. Und die Predigt von heute handelt auch von einer Macherin. Sie steht, wie der Dani schon gesagt hat, im Lukas 10, 38 bis 42 und das Geschichte von der Maria und der Martha. Und ich würde dir gerne, es ist eine kurze Geschichte, 5 Vers, aber die hat es in sich. Und ich würde sie gerne gerade zum Anfang gerade die ganze Geschichte mal durchlesen. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wichtig. Maria hat erkannt, was das ist und ich werde es ihr nicht nehmen. Jesus ist also auf dem Weg nach Jerusalem mit seinen Jüngern, dort, wo er schlussendlich auch wird sterben und auferstehen, das, was wir vor 2 Wochen Ostern gefeiert haben. Und auf dem Weg begegnet ihm eine Frau, die Martha geheißen hat. Und wie gesagt, die war eine Macherin. Die hat Jesus eingeladen zu sich heim. Und es ist nicht ganz klar aus der Geschichte, ob Martha Jesus schon persönlich kennt hat oder nicht bis dort. Vielleicht hat sie auch vom Gehören sagen ihn gekannt und hat gedacht, ich muss den Jesus mal persönlich kennenlernen. Und hat ihn eingeladen und Jesus hat tatsächlich die Einladung angenommen. Und ich habe das schon mega oft erlebt, dass wenn wir Jesus einladen, auch heutzutage noch, wir glauben nicht an den toten Jesus, sondern an den auferstandenen Jesus, dass wenn wir ihn einladen, dann lässt er sich einladen. Dann kommt er wirklich ins Leben rein. Das macht er auch heute noch. Du kannst es gerne probieren. Weiter steht, dass Martha eine Schwester gehabt hat, die Maria geheißen hat. Maria, die 2 Geschwister, die sind recht anders gewesen, wie so wie Geschwister die ist. Ich weiß nicht, ob ihr Geschwister die habt. Auf der einen Seite war Maria, die angehockt ist, die Ohren gross gemacht hat und zugelassen hat. Und als kleine Nebenbemerkung, das war recht revolutionär, dass Maria als Frau Jesus hat zuhören konnte. Das war nicht normal, dass Frauen haben können bei einem Lehrer, also bei einem Rabbi, wie es die Juden genannt haben, zuhören. Und Jesus hat das nicht nur gesagt, ja, du darfst vom Küchenecken zuhören, sondern sie ist wirklich angeguckt und hat von ihm gelehrt. Und Jesus hat das mit seinen späteren Aussagen dann auch noch bekräftigt und unterstützt, nicht nur gesagt, es ist okay. Kleine Nebenbemerkung. Da hockt sie, also die Maria, macht ihre Ohren weit auf, verbringt Zeit mit Jesus, seinen Nachfolger und Nachfolgerinnen. Und auf der anderen Seite ist Martha. Sie hat ihre schön farbige Schoss ausgepackt und hat sich an die Arbeit gemacht. Hat da angefangen zu kochen, angefangen zu backen, Gäste bewirten, alle brauchen das Getränk, alles Mögliche, den Kuchen für das Essen, was halt alles so zu tun gibt. Und sie kommt dabei recht in Stress. Das macht eigentlich Sinn, wenn 13 Gäste plötzlich zu einem heimkommen. Ich weiss nicht, wer von uns letztes Mal 13 Gäste spontan eingeladen hat. Mindestens 13, oder? Jesus und seine 12 Jünger mindestens. Vielleicht sind es auch noch mehr gewesen. Die Martha war mega stark damit beschäftigt, um die Erwartungen von ihren Gästen zu erfüllen. Und kommt dir das vielleicht bekannt vor? Da und dort noch ein To-Do, Reifenwechsel, Steuererklärung, Frühlingsputz, in der Kirche noch im Dienst. Jetzt denken alle so, das müsste ich noch machen, das müsste ich noch. Genau, und die Erwartungen von den Menschen noch rundherum. Und irgendwie ist alles so viel und man ist so beschäftigt und es läuft so viel. Und ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster raus, wenn ich sage, es betrifft eigentlich fast alle von uns, dass wir oft viel beschäftigt und auch gestresst sind. Viel am Machen sind, wie die Martha. Und auch mega oft mit guten und wichtigen Sachen. Martha hat ja auch etwas mega Gutes und Wichtiges gemacht. Die Bewirtung der Gäste war nicht schlecht gewesen. Aber auch gute Sachen können einem den Blick wegnehmen vom Besten und vom Wichtigsten. Irgendwann haut es Martha den Nuki raus. Oder in Jugendsprache, sie kommt in Rage-Mode. Und sagt Jesus nachher, sie sagt zu Jesus, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Das ist so ein bisschen typisch Geschwisterstreit, nicht? Das ist ungerecht. Wir kennen es, oder die Kinder haben, kennen es wahrscheinlich. Das ist ungerecht. Sie chillt die ganze Zeit da und ich mache die ganze Arbeit. Ich komme in Stress und sie macht nichts. Hat eigentlich etwas, oder? Also ich hätte mich auch genervt, wie die Martha. Ich hätte gedacht, was chillt ihr da nur? Und ich muss die ganze Arbeit machen. Also ich verstehe sie. Ich hätte mich auch genervt. Umso überraschender ist für mich die Antwort von Jesus, wo er nachher sagt, Martha, Martha, das ist jetzt ein bisschen in einer wörtlicheren Übersetzung als die von vorher, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen wird. Wie meint Jesus das? Wirkt ein bisschen undankbar von ihm, nicht? So gegenüber seiner Gastgeberin. Ist ihm eigentlich egal, dass Martha so in Stress kommt wegen der Bewirtung von ihm und seinen Jüngern? Geht es im Glauben nicht um mehr als nur um zuhören und chillen? Was hat die Antwort von Jesus für eine Bedeutung für unser Glaubensleben auch? Erste Beobachtung, wo wir sehen, wenn wir den Text genauer anschauen, ist, dass nie steht, dass Jesus Martha darum gebeten hat, dass sie etwas macht. Jesus hat nie gesagt, du musst mich bewirten oder du musst mir dienen. Sie hat auch Jesus gar nicht gefragt, was ihm wichtig ist. Sie hat automatisch gedacht, er und seine Jünger haben die Erwartung, dass sie jetzt, keine Ahnung, Fladenbrot kocht und backt und noch eine feine Suppe kocht oder was auch immer. Sie haben gar nicht gefragt, was Jesus hat wollen. Dann schlussendlich war sie frustriert und gestresst gewesen und hat Jesus angeklagt, ob Jesus dann nicht ihre Mühe sieht, ob es ihm dann egal ist. Es ist ein Schlüssel, glaube ich, in allen Beziehungen zu Gott, aber auch zu Mitmenschen, um die Erwartungen zu klären. Nicht automatisch denken, ich weiss dann schon, was er oder sie will, auch wenn man sie gut kennt, sondern fragen, was willst du überhaupt von mir? Das hat Martha nicht gemacht. Sie hat nicht gefragt, was will Jesus eigentlich von mir, sondern sie hat automatisch gedacht, sie weiss es besser. Und auch bei Mitmenschen ist vielleicht so, wir denken, ich weiß schon, was er will oder braucht, aber es macht durchaus Sinn, einmal nachfragen. Jesus war nicht undankbar. Er hat einfach den Aufwand, den Martha gemacht hat, gar nicht wollen. Gar nicht erwartet. Es ist eine falsche Erwartung. Also Martha hat eigentlich gedacht, Jesus hat die Erwartung, aber sie war gar nicht da gewesen. Die meisten Ausleger sehen die zweifache Namensnennung, die da ist, Martha, Martha, als mega liebevoll und sehr seelsorgerlich von Jesus. Nicht so Martha, Martha, sondern Martha, Martha. Dass ihm Jesus wird deutlich machen, dass ihm eben überhaupt nicht egal oder gleichgültig ist, was sie beschäftigt. Er sieht sie, ihre Beunruhigung, ihren Stress, ihre Ablenkung, all das, was sie los hat. Doch für Jesus ist Gemeinschaft mit der Martha viel wichtiger als all das, was sie macht, als ihren Dienst. Darum hat Jesus auch die Antwort gegeben, die wir da oben lesen. Und er sieht auch dich und mich. Wenn wir gestresst sind, beunruhigt sind, abgelenkt sind, aber er lässt uns nicht einfach in dem Stress und in dieser Ablenkung drin und tut uns bemitleiden und sagen, oh, du bist ein Armer. Sondern er tut liebevoll, aber klar einen Ausweg zeigen. Es ist der Weg zu dem guten Teil, wie es da heisst, wie er dem sagt. Es ist der Weg zu ihm selber. Jesus selber ist der gute Teil, die Gemeinschaft mit ihm. An einer anderen Stelle ladet Jesus ein, kommt alle zu mir, die müde sind und beladen sind, die schwere Lasten tragen. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Das heisst, nehmt das, was ich euch gebe. Fragt mich, was ihr überhaupt machen sollt. Ich will euch lehren, weil ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Was für eine Aussage in der heutigen Zeit. Kommt alle zu mir, die müde sind und schwere Last tragen. Jesus sagt nicht, geht ins Wellness und macht ein Ruhewochenende, sondern kommt zu mir. Nicht zum Wellness schlecht reden, aber ich glaube, Jesus ist recht viel besser als Wellness. Kommt zu mir, wenn ihr müde seid. Bei ihm werden wir zur Ruhe kommen. Das ist das gute Teil. Die Gemeinschaft mit Jesus. Bei Jesus ansitzen und ihm zuhören. Wie es Maria gemacht hat. Bei ihm sein. Nicht zuerst machen. Sein bei Jesus ist die Wurzel fürs Machen nachher. Für alles Dienen, was wir machen. In der Kirche, aber auch sonst in unserem Leben. Das sollte aus dem Sein kommen. Bevor man also mit allem anderen anfängt, sollte man bei den Wurzeln schauen. Ich habe hier ein Baumbild aus dem Internet. Wenn die Wurzeln kaputt sind, nachher wird auch der Baum nicht gesund wachsen. Also Sein bei Jesus ist die Wurzel für alles andere. Auch fürs Dienen und das Handeln. Und aus dieser Gemeinschaft mit Jesus, aus dieser Nähe, wird einem immer klarer sein, was dann dran ist, um überhaupt zu machen. Was er dann überhaupt will von uns und was nicht. Spannend ist, dass Jesus vor dieser Geschichte mit Maria und Martha, vor dieser Begebenheit, die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Ich denke, einige von euch kennen sie. Und dort tut er ja das Dienen, das Handeln, das Machen von dem Samariter mega würdigen. Es geht Jesus nicht darum, dass wir nur chillen und zuhören und nichts mehr machen. Aber gerade nachher, die Geschichte nach Maria und Martha ist das, was wir mega lang im ersten Teil des Jahres jetzt angeschaut haben, ist eigentlich, wie Jesus den Jünger lernt beten. Also wird auch aus dem Kontext von dieser Geschichte klar, dass eigentlich das Machen, das Dienen aus dieser Gemeinschaft mit dem Vater, wie es Jesus im Vater unser nennt, mit der Gemeinschaft mit unserem Vater rauskommt. Es geht Hand in Hand. Es ist nicht Dienen gegen Hören oder Sein gegen Machen. Es ist beides zusammen. Aber Sein ist Wurzeln. Darum müssen wir beim Sein anfangen, dass nachher gute Sachen rauskommen. Wir sollen Gott lieben und aus dieser Liebe wird nachher auch Liebe für die Mitmenschen kommen. In Johannes 15 benutzt Jesus nochmal ein anderes Bild, das Bild vom Weinstock und der Rebe, um das zu verdeutlichen, was er meint. Der Zusammenhang von Sein und Machen. Dort sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn du und ich also gute Frucht bringen wollen, wenn wir Gott dienen, gute Sachen machen, müssen wir unbedingt Verbindung mit Jesus haben und auf diese Verbindung schauen. Jesus sagt so klar da, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Er sagt nicht, getrennt von mir könnt ihr 50% tun oder ein bisschen gute Sachen, sondern er sagt nichts. Aber wie können wir dann die Verbindung zu ihm überhaupt aufbauen? Oder wie können wir sie stärken, wenn wir vielleicht schon eine Verbindung haben, aber merken, die ist so Medium. Ich gebe ein paar praktische Schritte, die wir machen können. Aber ich glaube, es ist mega wichtig bei so praktischen Schritten, dass jeder sich mit Gott das anschaut und sich von Jesus leiten lässt. Ich glaube, es ist nicht für jeden das Gleiche dran. Und was, glaube ich, auch mega wichtig ist, dass man kleine Schritte geht und nicht wie so oft ich, wenn ich gute Sachen höre, dann denke ich, muss ich alles gleichzeitig machen und nach einer Woche habe ich alles wieder vergessen. Darum nehmt vielleicht etwas Kleines mit, das ihr die nächste Woche umsetzt. Ich glaube, ein erster Schritt, das, was Martha nicht gemacht hat, ist, finde heraus, was wirklich dran ist. Frag Jesus, was er von dir wirklich erwartet und denk nicht einfach, ich müsste doch das und das und das. Wo gibt es vielleicht auch gute Sachen in deinem Leben, die dich vom Besten abhalten, von dieser Zeit und Gemeinschaft mit Jesus? Wo ist es vielleicht dran, um auch etwas zu streichen? Du kannst vielleicht mit einer Liste im Gebet 1-2 Stunden Zeit nehmen, um das anzuschauen. Frag Gott, was er von dir will und was nicht. Die Erwartungen klären. Ein anderer Schritt ist, such die Nähe von Jesus und bis bei ihm. Bis bei Jesus. Nicht mach für Jesus zuerst, sondern bis bei ihm. Und es ist ein bisschen abstrakt vielleicht für die einen, weil Jesus ist ja nicht mehr als Mensch auf dieser Welt. Aber er ist gibt uns Zusage, dass er bei uns ist bis ans Ende dieser Welt. Er ist jetzt da. Nur sind wir so oft nicht im Jetzt und Da, sondern denken schon in die Zukunft oder denken noch über das, was gestern war. Ich glaube, wenn wir jetzt da sind, merken wir auch, dass Jesus jetzt da ist. Und etwas ganz Praktisches wäre zum Beispiel 15 Minuten pro Tag der Nähe zu Jesus widmen. Du kannst auch mehr oder weniger, 15 Minuten ist etwa ein Hundertstel vom Tag, von diesen 24 Stunden. Das einfach ganz der Nähe von Jesus widmen. Ohne Handy, ohne Ablenkung, einfach nur du und Jesus. Und vielleicht kannst du mit 5 Minuten anfangen, einfach ankommen in dieser Gegenwart. Wir sind mit den Gedanken oft noch so viel dies und das, aber zuerst mal ankommen. Und nachher 5 Minuten noch nicht sagen, was all die Sorgen sind oder so, sondern mal hören, was er sagt. Und nachher, die letzten 5 Minuten vielleicht noch beten, Anliegen vor ihm bringen, Klage, Dank, was auch immer, das gerade auf dem Herz ist. Und ich habe das, ehrlich gesagt, für die Predigtvorbereitung mega oft müssen machen, weil ich bin für die Predigtvorbereitung bin ich auch immer ein bisschen nervös und ein bisschen gestresst und ich müsste doch noch das fertig machen und so. Und ich habe mir immer wieder, also ich predige als allererst zu mir selber heute. Ich finde das so schwierig. Zuerst anhocken und sein und aus dem heraus machen. Weil ich will doch das machen und fertig haben und was auch immer. Aber es ist so wertvoll gewesen, jedes Mal, wo ich angehockt bin, gewesen bin. Wie Jesus. Und aus dem heraus ist dann auch Kraft gekommen für alles andere. Und nachher gibt es auch Momente mit dem Alltag, wo wir, glaube ich, mit Jesus connecten. Ich weiss nicht, die einen von euch mögen euch vielleicht erinnern an die Geschichte, die der René erzählt hat, von der Susanna Wesley. Sie hatte 10 Kinder und hat damals ihre Schoss über den Kopf da, um all ihren Kindern zu zeigen, hey, ich brauche gerade 2-3 Minuten mit Jesus, ich bin am Betten. Und vielleicht kannst du auch so etwas einbauen in deinen Alltag, vielleicht nicht mit der Schoss, aber vielleicht etwas anderes. Vielleicht, wenn du aufs WC gehst in deinem Geschäft, kannst du dann anstatt auf dem Handy scrollen, auf Jesus fokussieren oder am Mittag einen Spaziergang, was auch immer. Es gibt so viele verschiedene Alltagssituationen. Aber vielleicht etwas, wo du sagst, das mache ich jetzt nächste Woche, das probiere ich, um aufs Wichtigste zu fokussieren, neben all dem, was auch gut ist, was ich mache. Ziemlich sicher wird es beim Umsetzen schon morgen, Montagmorgen, Schwierigkeiten und Widerstand geben. Vielleicht fühlst du dich manchmal auch wie ich, machtlos und hoffnungslos gegenüber all dem, was man sollte und müsste und auch noch gut wäre. Und hast gar keine Kraft zum Ausbrechen. Aber die gute Nachricht ist, wir müssen es gar nicht aus unserer Kraft machen, sondern wir können empfangen, das, was Jesus schon für uns gemacht hat. Es geht nicht um ein weiteres To-Do, das ich jetzt euch mitgebe, das ihr solltet unbedingt nächste Woche machen, sonst sind ihr keine guten Christen. Es geht um einen Lebensstil von der Verbundenheit mit der Quelle vom Leben. Jesus hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung vor mehr als 2000 Jahren oder etwa 2000 Jahren das einzig lebenswichtige To-Do für uns schon erfüllt. Er hat es schon gemacht. Das, was wir uns nicht durch all unser Machen und Arbeiten verdienen, hat er uns geschenkt. Es ist gratis. Die kaputte Beziehung mit Gott hat er wiederhergestellt, dass wir überhaupt die Verbindung haben zum Weinstock. Das schenkt er. Das müssen wir nicht aus uns heraus machen. Es ist vollbracht, hat er am Kreuz gesagt. Jesus ist der wahre Macher, der einzig wahre Macher. Er hat alles gemacht, dass wir verbunden mit ihm sein können. Und durch das Sein bei ihm, durch das Anhocken und Sein bei ihm, wird auch ganz natürlich gute Frucht daraus entstehen, wie bei den Reben Trauben führen kommen. Wenn wir Wurzeln verbunden haben bei ihm, wird die Frucht führen kommen. Und Jesus wird das Willen und das Vollbringen schenken beim immer mehr Leben und Umsetzen von diesem Lebensstil. Da bin ich überzeugt, wenn wir uns ihm anerkennen. In Jesus ist alles, was wir brauchen. Jesus ist genug. Amen.